Okay, ich habe mal eine Frage. Wer von euch hier ist Unternehmer? Könnt ihr mal ganz kurz? Keine Sorge, also ich will euch nichts verkaufen. Ne? Okay, 3, 4. Das war's? Ist noch jemand hier Unternehmer? Okay, was seid ihr denn sonst, wenn ihr keine Unternehmer seid? Ist doch mal ein interessanter Gedanke, oder? Bist du Unternehmer deines Lebens oder bist du der Angestellte in deinem Leben? Schönen guten Morgen. Ja, ich meine, denk mal drüber nach. Wie oft sind wir in dieser, ich sag mal, Arbeitnehmerhaltung, wenn es um unser eigenes Leben geht? Wir versuchen, unsere Rechte zu verteidigen. Wir versuchen, unsere Bedürfnisse gut zu platzieren und zu verteidigen und erfüllt zu bekommen. Aber haben wir wirklich das Verständnis, Moment mal, wer ist denn eigentlich Unternehmer in meinem Leben? Bin ich das oder sind das andere? Das ist unser Thema heute Morgen. Wir sind in unseren Visionswochen. Und in den Visionswochen haben wir uns vorgenommen, einfach mal so bestimmte Punkte, die uns in unserem Gemeindeleben wichtig sind, nochmal zu betonen und nochmal herauszuarbeiten und Glauben zu wecken dafür. Und das sind Punkte, nicht die wir uns irgendwie einfach mal so ausgedacht haben, dass das hübsch wäre, sondern das sind Dinge, Überzeugungen, die im Laufe der Jahre gewachsen sind. Und die einfach tief verankert sind und tief verankert sind in der DNA dieser Kirche hier. Und wenn du uns kennenlernen möchtest, noch mehr über den Empower-Kurs hinein. Übrigens, der Empower-Kurs ist tatsächlich gedacht als Eintrittstür zu unserer Church. Wir werden ja immer wieder so gefragt, ne, wie wird man denn bei euch Mitglied? Besucht den Empower-Kurs, dafür ist er jetzt da. Den haben wir jetzt installiert, das ist die Eingangstür. Wenn du zu uns kommen willst, wenn du Teil von unserer Gemeinschaft sein willst, mit dabei sein willst, besuch den Empower-Kurs. Aber das allein ist es ja nicht, sondern wie gesagt, jetzt habe ich meinen Gedanken verloren. Was wollte ich denn sagen? Okay, also zurück. Wie gesagt, die Visionswochen, ach genau, das war mein Gedanke. Sollte man eigentlich als Prediger drauf haben, aber naja, gut. Ist jetzt live, okay? Gut. Also wie gesagt, die Visionswochen haben tatsächlich nochmal so Grundwerte, die ganz, ganz tief verankert sind, auf den Punkt gebracht. Und wenn du über Empower hinaus, über den Kurs hinaus noch ein bisschen mehr verstehen willst, wie wir ticken, wie wir denken, dann hör dir nochmal die Predigten an aus den letzten Wochen, wo es um die Visionswochen, weil da wirklich nochmal auf den Punkt gebracht wurde, wie wir ticken, wie wir denken. Und ich habe es eben schon gesagt, das ist nicht etwas, was wir uns einfach mal so ausgedacht haben, sondern das ist gewachsen über die Jahre durch die Berufung, die wir empfinden als Kirche, durch die Herausforderungen, denen wir zu begegnen hatten, die wir zu bewältigen hatten, die Fragen, die man sich dabei so stellt, dadurch ist das so entstanden. Ja, und am Anfang ging es los, wir haben uns über Gedanken gemacht, wir reden ganz viel von Aufbruch und Durchbruch und unser Herz schlägt dafür. Wir glauben daran, unser Land braucht eine neue Reformation. Ich glaube das aus tiefstem Herzen. Und dafür lebe ich, dafür atme ich, dafür stehe ich morgens auf, dafür arbeite ich, dafür investiere ich mein Herz, mein ganzes Leben. Ich glaube, wir brauchen eine neue Reformation in unserem Land. Damit haben wir begonnen, unsere Visionswochen. Was verstehen wir darunter? Aufbruch, Durchbruch. Dann haben wir so verschiedene Warum-Fragen geklärt weiter, wie zum Beispiel, warum gibt es eigentlich keine Mitgliedschaft? Warum sind Werte für uns so wichtig? Welche Grundbedeutung haben Werte für uns? Ja, dann haben wir uns Gedanken gemacht über das Thema Lobpreis und Anbetung. Das ist ein interessantes Bild, gell? Ihr sollt es jetzt nicht lesen, okay? Ihr braucht es nicht zu lesen, okay? Also wie gesagt, wir haben uns Gedanken gemacht über das Thema Lobpreis und Anbetung. Warum ist uns das eigentlich so wichtig? Und das nochmal herauszuarbeiten, welche tiefe Bedeutung das auch von der Bibel hat. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Und dass das wirklich eine Grundsäule ist, auch wie Gott denkt und wie Gott arbeitet und wie Gott seine Kirche baut. Ja, und heute haben wir das Thema, warum ist uns der Gedanke der Leiterschaft so wichtig? Also irgendwie funktioniert das noch nicht so gar. Ja, da ist es. Warum ist uns das Thema der Leiterschaft so wichtig? Ich benutze gerne das Wort Leadership. Nicht, weil es irgendwie cool ist, sondern das hat tatsächlich irgendwie für mich persönlich, du musst für dich nicht die gleiche Bedeutung haben, aber für mich persönlich hat das einfach nochmal so diesen Gedanken, ich möchte diesen Inhalt von dem Thema Leadership ein bisschen abheben von dem allgemeinen Sprachgebrauch. Leiterschaft, das Wort gibt es nämlich im deutschen Duden gar nicht. Kannst du mal gucken. Und Führer sagen wir eigentlich auch nicht so gern. Ne? Oder gut, wir sprechen dann von Führungskräften. Das hört sich dann schon ein bisschen entspannter an. Ja, also wir reden von Führungskräften und wir reden von Leadership. Und meine Frage vorhin danach, wer ist hier Unternehmer, soll wirklich nochmal bewusst machen, Leadership braucht keine Position. Wenn wir über Leadership, über Führung oder Führungskräfte nachdenken, dann denken wir über Teamleiter, Abteilungsleiter, Chefs, Bosse und so weiter. Und da haben wir ja so verschiedene Erfahrungen, auch emotionale Verknüpfungen damit, wie wir uns das so vorstellen. Und Jesus hat das ja schon gleich seinen Jüngern auch klar gemacht. Leute, ihr habt ein Denken drauf, das passt nicht zu meinem Denken. Wir werden gleich nochmal dazu kommen. Aber er hat nicht gesagt, dieses Denken ist schlecht oder falsch, sondern es hat eine falsche Ausrichtung. Wie gesagt, ich komme dann gleich nochmal da drauf. So, Leadership ist nicht einfach nur eine Position. Das Problem ist, wenn ich mit Leadership, mit einer Position wie Abteilungsleiter, Teamleiter und so weiter verbinde, dann verpasse ich, um was es eigentlich geht. Weil ich werde immer in einer passiven Rolle bleiben. So wie bei dieser Frage, wer ist Unternehmer hier? Ja, dann haben sich diejenigen gemeldet, die tatsächlich ein Unternehmen führen oder aufbauen. Und alle anderen haben sich nicht angesprochen gefühlt. Und das ist der Punkt, wenn wir von Führung und Führungskräften reden, dann fühlen sich viele Menschen einfach nicht angesprochen, weil sie denken, ich bin keine Führungskraft. Bitteschön, wer führt dein Leben, wenn du es nicht tust? Ja, Jesus. Nee. Jesus ist der Eigentümer deines Lebens, aber er hat dir die Verantwortung gegeben, dass du dein Leben, was mit all dem, womit er es ausgestattet hat, führst und gestaltest. Das fing schon gleich zu Anfang an. Da hat er diesen jungen Mann genommen, hat ihn in den Garten gesetzt, Adam nennen wir ihn, hat gesagt, so, hier ist der Garten, da sind Pflanzen, die haben Samen und die können Dinge produzieren. Mach was draus, sagt er. Mach was draus. Und das ist der Grundgedanke, als Gott Menschen geschaffen hat. Er hat sie nämlich in seinem Ebenbild geschaffen. Und das ist Teil der Ebenbildlichkeit Gottes, dass wir verstehen, wir haben Ressourcen, wir haben ein Potenzial. Und Gott sagt dir, mach was draus aus deinem Potenzial. Da gibt es eine ziemlich krasse Geschichte im Neuen Testament, die wir vielleicht mehr oder weniger kennen. Und zwar diese Geschichte mit den anvertrauten Pfunden oder Talenten. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2 und dem anderen wieder 1. Und jedem seinen Fähigkeiten entsprechend und dann reiste er ab, der Verwalter. Und dann geht ja die Geschichte weiter und der Verwalter kommt irgendwann zurück. Du kannst es nachlesen, Matthäus Evangelium 25, Abvers 15. Dann kommt der Verwalter irgendwann zurück und derjenige, dem er 5 gegeben hatte, der hatte plötzlich 10. Derjenige, der 2 hatte, der hatte plötzlich noch 2 dazu bekommen. Und der andere, was hat der gemacht? Der hat sein Talent vergraben. Und was war seine Antwort, als er von dem Verwalter zur Rede gestellt wurde? Oh, du bist so ein strenger Verwalter. Ich wusste, dass du so streng bist und deswegen habe ich das Geld einfach vergraben, damit auch nichts damit passiert und damit ich es dir zurückgeben kann. Und der Verwalter war nicht begeistert. Der war ganz schön sauer und hat gesagt, ey, das ist ja wohl, was ist das denn für ein Ding? Und er hat gesagt, nehmt demjenigen das noch weg, was er hat, dieses eine, und gebt es dem, der 10 hat. Und dann kommt ein ziemlich krasser Spruch von Jesus. Und da sagt er, jedem, der hat, wird gegeben und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird noch das genommen, was er hat. Meine Güte, das ist ja die Einladung für den Kapitalismus, oder? Könnte man so sehen. Aber ich glaube, hier steckt nochmal ein anderer Gedanke dahinter. Hier steckt nämlich genau der Gedanke hinter, den wir am Anfang in der Bibel schon wiederfinden. Als Gott, wie gesagt, diesen jungen Mann, Adam nennen wir ihn, in den Garten gesetzt hat und gesagt hat, mach was draus. Da ist ein Potenzial, da sind Ressourcen, ich gebe dir das und es ist dein Job, dein Auftrag, deine Verantwortung, aus dem etwas zu machen. Genau dieser Grundgedanke taucht hier plötzlich wieder auf. Und wenn du dich fragst, was deine Berufung ist, dann denk nicht allzu viel über irgendwelche speziellen Dinge nach. Ah, ich möchte Lobpreisleiter sein, ich möchte dann auf einer Bühne stehen, wo Tausende von Leuten singen, oder ich möchte ein bekannter Prediger sein, oder ich möchte... Wer ist Christ und möchte ein toller Wissenschaftler sein? Ach, hat das was mit Berufung zu tun? Warum nicht? Wer ist Christ und sagt, ich bin Ingenieur und ich möchte einer der hervorragendsten Ingenieure auf meinem Gebiet sein? Warum nicht? Warum reduzieren wir das, was Gott kann und was Gott tut, auf so ein paar, wie wir sagen, geistliche Dinge? Vielleicht kannst du viele Dinge da nicht verwirklichen auf deinem Job, wie du vielleicht leben möchtest. Kann sein. Kann auch sein, dass Gott dir den Job gegeben hat, damit du Geld verdienen kannst. Kann aber auch sein, dass es eine Berufung für dich ist, in deinem Job so hervorragend zu sein, dass du Gott dadurch die Ehre geben kannst und Gott und Menschen auf ganz andere Art und Weise dienen kannst. Das war so ein Nebengedanke. Aber der entscheidende Punkt ist, was auch immer dein Potenzial ist, tu was damit. Mach was. Warte nicht auf irgendeinen Engel, der dir erscheint. Warte nicht auf irgendeine Vision, die irgendwie über dich kommt. Warte nicht, dass Gott hörbar vielleicht zu dir spricht. Kennt ihr die Geschichte von dem Samuel? Ja, den ruft Gott nachts und der steht auf und geht dann zu seinem Chef, zum Eli, und sagt, hör mal zu, hast du mich gerufen? Und er sagt, nee, habe ich nicht. Und dann legt er sich wieder schlafen, dachte vielleicht die Pizza oder so. Ne? Also ich meine, hält einen ja dann manchmal auch wach, wenn man noch spät abends was isst. Ne? So, und dann kommt er wieder. Hört er wieder seinen Namen rufen und steht wieder auf und geht da zu seinem Chef, zum Priester und fragt, hey, was ist los, hast du mich gerufen? Und sagt er wieder, nee. Und erst beim dritten Mal, da dämmert's und der Eli, der Prophet, der Priester, der sagt ihm dann, hey, achte mal drauf, wenn es das nächste Mal kommt, dann sage, rede Gott dein Knecht hört. Und ich glaube, das Entscheidende dabei ist nicht, Gottes Stimme in dieser Art und Weise irgendwie zu hören, sondern offen zu sein, zu sagen, rede Gott, dein Knecht, das ist eine Haltung, hört. Und ich habe verstanden, es geht darum, etwas daraus zu machen. Ich fand interessant die Neues Leben-Übersetzung für diesen Satz. Ich lese sie gerne nochmal vor. Wer das, was ihm anvertraut ist, gut verwendet, da taucht dieser Gedanke auf. Wer das, was ihm anvertraut ist, hast du zwei Hände? Die meisten hier haben, glaube ich, zwei Hände. Also super, kannst du was tun. Fertig. So einfach ist das. Wir machen es manchmal so kompliziert. Wir wollen irgendwas Spezielles, vergleichen uns dann noch mit anderen. Und dann denken wir, ach nee, also so schön, wie die da vorne singen, wie die Becky singt oder so, das schaffe ich nicht. Also ich bin dafür nicht geeignet. Also so cool den Lobpreis leiten, so ein Team leiten, wie der Daniel das macht, oh nee, das kriege ich nicht hin. Also ich bin ja so eine kleine Maus, ne, so eine graue Maus und ich meine, keiner sieht mich, keiner hört mich und eigentlich falle ich ja kaum auf und eigentlich ist das auch nicht schlecht. Ne? Also hat er was, wenn man so ein bisschen im Verborgenen bleiben kann, man ist mittendrin, man ist dabei, wird kaum gesehen, wird auch kaum angesprochen und muss nichts tun. So vergräbt man sein Talent. Mit so einer Haltung. Und jetzt die Frage, möchtest du einen Schritt weiter gehen und sagen, okay, pass mal auf. Vielleicht denkst du, du kannst nicht viel, aber du kannst irgendwas. Vielleicht denkst du, du bist eingeschränkt, gesundheitlich, beruflich oder sonst wie. Hey Leute, es gibt heute so viele technische Möglichkeiten, solche Begrenzungen zu überwinden. Vielleicht denkst du, oh, ich weiß nicht, wie soll ich das machen? Es gibt Telefon, du kannst zum Beispiel Leute anrufen und sagen, hi, wie geht's denn dir? Es gibt FaceTime, Skype und was hast du nicht gesehen? Du kannst ganze Konferenzen, da brauchst du noch nicht mal dein Haus zu verlassen. So viel zum Thema Begrenzung. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wir müssen unser Denken, unser Herz erweitern, unser Denken erweitern. Damit wir diese Möglichkeiten auch realisieren und sagen, okay, das kann ich auch dafür verwenden. Und es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, die du triffst. Es ist eine Haltung, die du einnimmst. Ups. Genau. Eine Diskussion, die immer wieder auftaucht unter Menschen, ist, natürlich in Bezug auf Leiterschaft eine gute Position zu haben. Dieses Denken gab es schon immer. Dafür wurden Könige ermordet früher, dafür werden Leute bestochen, dafür gehen Leute verrückte Sachen ein, manipulieren, bestechen und so weiter, um irgendwie in eine gute Position zu kommen. Irgendwie steckt es in uns drin, oder? Ich meine, bei den Jüngern war das genauso. Die haben auch diskutiert, wer denn eigentlich der Größte unter ihnen ist. Und das war mehr als einmal. Ich habe mal diese verschiedenen Stellen mir mal nochmal angeschaut und habe gemerkt, das war nicht nur einmal, das war mehrere Male, wo die dieses Diskussionsthema hatten. Und wir schauen uns nochmal dieses eine Thema an, wo sie mit Jesus eben wieder zu Gange waren. Und du kannst nachlesen, Markus ab Kapitel 10, ab Vers 43. Und die Jünger diskutieren wieder, wer ist denn der Größte unter uns? Und ich möchte jetzt nicht mehr den ganzen Text lesen, aber sie streiten sich richtig. Sie streiten sich. Und dann kommt Jesus und sagt, bei euch soll es nicht so sein. Was meint er damit? Er hat vorher gesagt, ihr wisst, die Könige, die können herrschen, wie sie wollen. Und ein Wesen von Königen ist, sie werden von euch dies und das nehmen, von euren Frauen, von euren Feldern, von euren Kindern und so weiter, von euren Ressourcen für sich, für ihre Zwecke. Und diese Zwecke werden nicht immer nur fromme oder heilige oder wohltätige Zwecke für das Volk sein, sondern auch eigennützige Zwecke. Das liegt im Wesen der Macht. Und deshalb sagt er, bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll anderen dienen. Wer unter euch groß werden will. Ich möchte dich fragen, wer ist hier, der sagt, ich will groß werden? Ich meine das jetzt ernst. Das ist keine rhetorische Frage und es ist keine Trickfrage. Es ist eine ganz ernste Frage. Wer ist hier und sagt, ja, ich will groß werden? Bitte nicht so schüchtern. Ja, so. Da hinten hat da schon einer 2 Hände oben. Ja, das sei doch mal ehrlich. Wer will es denn nicht? Es ist ein Grundbedürfnis des Menschen nach Größe und Bedeutsamkeit. Und der nächste wichtige Schritt, nachdem du die Entscheidung getroffen hast, zu sagen, ja, ich übernehme Verantwortung für das, was Gott gegeben hat, etwas daraus zu machen. Der nächste Schritt ist, dass du einen tiefen, ehrlich empfundenen Respekt vor deiner eigenen Größe entwickelst. Hallo. Wie denkst du denn über dich selbst? Ist dir klar, dass du im Ebenbild Gottes geschaffen bist? Ist dir klar, dass Gott Größe in dich hineingelegt hat? Und dass du genau aus diesem Grund, weil Größe in dich hineingelegt wurde von Gott, dieses Bedürfnis nach Bedeutsamkeit deiner Größe hast. Und es ist ein gutes und gesundes Bedürfnis. Nicht gesund ist, wenn ich dieses Bedürfnis verleugne. Nicht gesund ist, wenn ich dieses Bedürfnis auf eine unsaubere Art und Weise auslebe, indem ich Menschen manipuliere, um dieses Bedürfnis zu befriedigen. Das ist das Spektrum. Das Spektrum geht von verleugnen bis übertreiben. Und irgendwo gibt es eine gesunde Mitte. Und die fängt damit an, dass du anfängst zu sagen, ich respektiere und ich ehre die Größe in mir. Ich habe einen tief empfundenen Respekt und eine tief empfundene Wertschätzung für meine eigene Größe, die Gott in mich hineingelegt hat. So, Jesus sagt überhaupt nicht mit keinem Wort, dass es schlecht ist, groß zu werden. Oder groß werden zu wollen. Sondern er zeigt nur den gesunden Weg. Er sagt, wer groß werden will, der braucht eine Haltung, dass er das gesund leben kann. Und diese Haltung habe ich euch vorgelebt, sagt er. Ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und genau das ist der Weg. Wer unter euch groß werden will, der soll anderen dienen. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll zum Dienst an allen bereit sein. Es gab mal Phasen, da haben Leute das missverstanden und haben gedacht, sie müssten jetzt der Fußabtreter der Nation werden. Das ist aber auch nicht damit gemeint. Es ist nicht damit gemeint, dass wer groß sein will, der muss erstmal das Letzte werden. Verstehst du, was ich meine? So, was man mit den Füßen treten kann. Nein, das ist nicht gemeint. Weil wenn du einen ehrlichen, tief empfundenen Respekt und eine tief empfundene Wertschätzung für deine eigene Größe und Großartigkeit hast, dann funktioniert das sowieso nicht. gesundes Selbstwertgefühl, könnte man das auch nennen, sondern der soll allen dienen. Ich will mal ganz kurz hier eine Pause machen mit diesem Gedanken, mache da gleich weiter und einfach nochmal so ein bisschen drauf eingehen, meine persönliche Geschichte, weil ich ja gesagt habe, die Dinge, die so gewachsen sind, sind gewachsen über die Jahre. Und ich komme ja, bin geprägt, bin ja schon ein paar Jahre auf diesem Planeten unterwegs und ich bin geprägt worden von den, ich sag mal so, von den Vätern der Pfingstbewegung in Deutschland. Und als ich auf der Bibelschule damals war, da war das so, diese Theologie, die Hauptsache viel Fasten, Beten, Glauben und das Wort predigen und dann tut der Herr schon das Seine und der Heilige Geist kommt und dann wächst die Gemeinde von ganz alleine. Und es gibt heute noch solche Kollegen unter uns, die gehen lieber mal 3 Wochen fasten und beten, die organisieren nichts, regeln nichts, sagen, kommen dann wieder, oder wenn man sie dann fragt, sagen die, ja, wenn der Heilige Geist reinknallt, dann muss man ja eh nichts mehr organisieren. Dann läuft alles von ganz alleine. Seelsorge zum Beispiel. Ach, Seelsorge brauchen wir nicht. Wir predigen das Wort und man muss nur richtig glauben, dann brauchen wir auch keine Seelsorge. Sprich Beratung. Und das hatte ganz viele Folgen. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich möchte das nicht schlecht reden, sondern das ist gewachsen aus den Erfahrungen, die die Leute damals gemacht haben. Die haben diese Erfahrungen tatsächlich gemacht. Am Anfang der Pfingstbewegung war das Wirken des Heiligen Geistes in einer Art und Weise souverän, dass Leute erstmal gar nicht verstanden haben, wie gehen wir denn jetzt damit um? Sie haben es nicht verstanden. Ich war ja eine ganze Zeit lang auch als Gemeindeberater tätig und da haben wir so diverse Ausbildungen gemacht und da gab es eine Ausbildung, die hieß natürliche Gemeindeentwicklung und da wurden sehr sachlich Dinge abgefragt. Das Problem war nur, Pfingstgemeinden waren für diese Art von Beratung oder Einschätzung, wie so der Stand der Dinge ist, nicht zugänglich. Warum? Weil das war ja machbar. Und alles, was machbar, was menschlich machbar ist, hat den Verdacht, dass es den Heiligen Geist ausschließt. Ja, also Machbarkeit, menschliche Machbarkeit und heilige Wirken des Heiligen Geistes wurde als totaler Widerspruch empfunden. Deshalb gab es keine Vorbereitung, es gab keine Planung für einen Gottesdienst, sondern man fing halt einfach an, weil man hat mit dem Heiligen Geist gerechnet. Ja, ich habe ja letzte Woche erzählt, wie ich auch angefangen hatte, eine neue Lobpreiskultur aufzubauen und das war, wie der Heilige Geist einen so führte. Da gab es keine Liederliste, nein, sondern ich fing an zu singen und dann, während ich gesungen habe, fiel mir das nächste Lied ein und so war das. Es gab kein Verständnis von Leiterschaft. Das ist der Punkt, den ich dabei einfach nochmal so unterstreichen möchte. Es gab kein Verständnis von Leiterschaft, welche Bedeutung Leiterschaft hat. Das hat zum Teil auch ein bisschen was damit zu tun, dass unsere deutschen Übersetzungen diverse Texte nicht wirklich gut wiedergeben. Weil oft wurde man gefragt, wo steht denn das von Leiterschaft in der Bibel? Steht doch nirgendwo. Und zwar, und doch steht es irgendwo. Ich will jetzt nicht das ganz ausweiten, aber in den beiden Listen von Gaben im Neuen Testament, 1. Korinther 12 und Römer 12, da werden ja diverse Gaben aufgelistet. Und da steht zum Beispiel in der Liste von Römerbrief ein Wort, was deutsche Bibeln eben oft nicht so richtig übersetzen, es heißt eigentlich Leiterschaft. Ich habe es gerade vorhin nochmal nachgelesen in der englischen Übersetzung, da steht zum Beispiel, wer regiert, der regiere mit vollem Einsatz. Und das griechische Wort, was dahinter steckt, ist das Wort, wovon unser Wort für Präsident herkommt. Jemand, der vor Leuten steht und Leuten vorsteht. Und dann gibt es ein zweites Wort im Korintherbrief, 1. Korinther 12. Da kommt unser Wort Kybernetik von her, nämlich der Steuermann, der Dinge navigiert und steuert. Also dieser Gedanke von Leadership ist ganz stark im Neuen Testament und auch im Alten Testament verwurzelt. Okay, so lass uns mal Gedanken machen, ausgehend und zurück zu unserem Text. Wer unter euch groß werden will, und wir beziehen das jetzt tatsächlich mal auch auf diese Funktion von Leadership. Und nochmal, Leadership ist nicht an eine Position gebunden. Leadership kann jeder übernehmen. Jeder übernimmt einen Bereich von Leadership. Und ich werde euch gleich zeigen, wie das geht. Zunächst einmal nochmal dieser Gedanke, denn da drin muss eine gesunde Leadership-Kultur verwurzelt sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Es hat, wie gesagt, lange gedauert, bis dieses Denken in der Neutestament oder in der aktuellen neuzeitlichen Gemeindekultur sich verändert hat. Es fing an mit, es kam übrigens nicht aus Amerika, sondern es kam übrigens aus Australien, wo sich verschiedene Gemeinden Gedanken gemacht haben und Gemeindeberater über bestimmte Themen gemacht haben. Warum so wenig Bekehrungen sind, warum Menschen, Gemeinden so wenig Entwicklung haben, warum so viele Pastoren am Dienst ausbrennen. Also es gab Statistiken, die kommen jetzt halt aus den USA, aber die sind in vielen Ländern nicht anders, dass ca. 50% der Pastoren, die im Dienst sind, ihre Laufbahn nicht vollenden, sondern vorher aussteigen wegen Burnout, Frustration, Krisen, Konflikte und so weiter. Die Zeit nagelt mich auf diese Zahl jetzt nicht fest, aber sie zeigt schon eine Tendenz und die könnte ich jetzt mit vielen eigenen Beispielen aus meiner Geschichte mit Menschen und Leitern, mit denen ich gestartet bin, auch abdecken. So, das war so eine der Fragen, die australische Leute, Gemeindeleiter und Gemeindeberater sich gestellt haben. Und sie haben Folgendes herausgearbeitet. So in dieser alten Kultur wurde der Dienst, der Leitungsdienst im Sinne verstanden von den Bedürfnissen von Menschen dienen. Man betet für sie, man predigt, man hat, alles dreht sich darum, den Bedürfnissen von Menschen zu dienen. Und je nachdem, was für ein Gabenprofil so ein Pastor hatte, war die Gemeinde entsprechend geprägt. Hatte er eine seelsorgerliche Prägung, Gabenprofil, war die Gemeinde eher seelsorgerlich geprägt. Hat er mehr ein evangelistisches Profil gehabt, war die Gemeinde mehr evangelistisch unterwegs und. Und sie haben herausgefunden oder herausgearbeitet, das, was eigentlich gebraucht wird, damit eine Gemeinde sich entwickeln kann, ist Leadership. Und Leadership ist nicht in erster Linie unmittelbar direkt den Bedürfnissen von Menschen zu dienen, sondern einen Rahmen zu gestalten, gemäß einer Vision, gemäß Werten, einen Rahmen zu gestalten, wie dann auch nicht nur den Bedürfnissen von Menschen gedient werden kann in einer effektiven Weise, sondern auch der Auftrag, den die Gemeinde hat, gelebt werden kann. So, aber das ganz kurz so. So, Leadership. Leadership ist, was wir brauchen. Wenn wir sagen, wir wollen einen Aufbruch, wir wollen einen Durchbruch, wenn wir sagen, ja, wir können das sehen, unser Land braucht eine Reformation. Und Leute, es ist so viel Gutes in unserer christlichen Kultur unterwegs. Es ist so viel Gutes am Start zurzeit, wo ich echt merke, wow, das macht Mut. Das macht Mut, dran zu bleiben, zu sagen, ja, wir können hier etwas bewegen in unserem Land als Christen. Es gibt so viele tolle Dinge, die zurzeit geschehen. So viel Veränderung, so viel positive Veränderung. Aber lass uns nochmal diesen Gedanken anschauen. Leadership, was bedeutet das alles? Ich habe einfach mal so ein paar Listen, so eine Liste hier gemacht. List, Leader haben ein Blick für Bedürfnisse und Nöte. Als Jesus einmal auf Jerusalem zumarschierte, da heißt es, er war zutiefst erschüttert. Es drehten sich ihm die Eingeweide um, heißt es wörtlich sogar. Also er war wirklich zutiefst erschüttert und betroffen. Warum? Weil er sah die Menschen wie Schafe ohne Hirten, mit aufgerissenem Fell, verwundet, umherirrend und so weiter. Das ist der Blick von Liedern. Lieder gucken über das Offensichtliche hinaus und haben einen Blick für Bedürfnisse und Nöte und haben auch diesen Drive, wo sie denken, da muss doch was geschehen, da muss was sich verändern. Lieder übernehmen Verantwortung. Das ist wieder dieser Punkt, was bist du? Bist du Angestellter deines Lebens oder bist du Unternehmer deines Lebens? Wenn du Unternehmer bist, dann heißt das, du übernimmst Verantwortung. Du übernimmst Verantwortung für die Dinge, die passieren. Du übernimmst Verantwortung, damit umzugehen. Du übernimmst Verantwortung, weil du diese Haltung entwickelst. Leben ist nicht, was mir passiert, sondern Leben ist, was ich daraus mache, aus dem, was mir passiert. Und das fängt mit Verantwortung an. Ich übernehme Verantwortung. Ich nehme Verantwortung für eine Gemeinschaft, in der ich bin. Und so weiter. Lieder entwickeln eine Vision, eine Perspektive. Lieder haben einen Blick dafür, wie Dinge verändert, positiv verändert aussehen können. Das klassische Beispiel für Vision ist für mich immer diese beeindruckende Geschichte vom Michelangelo, als er den David gebaut hat. Beziehungsweise gebaut, ist doch Quatsch, natürlich. Er versteht schon, was er meint. Ja, gemeißelt. Außenstein. Dieser Marmorblock, aus dem Michelangelo den David geschaffen hatte, war ein Marmorblock, der lange Zeit im Innengarten von einem Haus herumlag. Er störte und sollte eigentlich entsorgt werden. Keiner konnte was damit anfangen. Und das macht eigentlich so toll diese Sicht von Liedern deutlich. Lieder, Menschen sehen manche Dinge einfach nur als ein Problem an. Dieser Steinblock, der liegt hier nur rum, der stört. Lieder sehen in einem Problem eine Chance, eine Gelegenheit. Und eigentlich alles, was er nur machen musste, war, das wegzunehmen, was nicht hingehört. Er hat den David schon da drin gesehen in diesem Marmorblock. Das ist Leadership. Leadership sieht, wie eine Situation verändert aussehen kann. Dazu braucht es natürlich einen inneren Einsatz. Dazu braucht es, dass ich mich auf eine Situation einlasse, dass ich mir Gedanken mache, dass ich mich mit meinen ganzen Emotionen mitfühlend auf eine Situation einlasse, mich identifiziere mit einer Not. Genau das hat Jesus getan. Jesus hat sich mit unserer Not identifiziert, um uns dann daraus zu erlösen. So, Lieder entwickeln eine Vision, Lieder ergreifen Initiative. Sie warten nicht darauf, dass irgendjemand das tut, sondern sie sehen die Not und sie tun etwas in dem Rahmen ihrer Möglichkeit. Die meisten Menschen, bin ich nicht zuständig. Kennt ihr das? Bin ich nicht zuständig. Es gibt eine interessante Geschichte, die ich von einem Kollegen gehört habe. Und zwar war er mit einem Freund auf einem Kongress. Und der Freund war Speaker, war Redner auf diesem Kongress. Und jetzt gab es folgendes Problem, passiert hin und wieder mal, der Koffer von diesem Speaker, der kam nicht an. Und er war natürlich sehr leger gekleidet, also nicht angemessen für den Vortrag. Also mussten sie schnell nochmal einkaufen gehen. Und dieser Typ hatte einen sehr, sehr speziellen Geschmack, was Schuhe anging. Also wirklich sehr speziell, extravagant. Und jetzt sind sie überall in dieser Stadt rumgelaufen und haben nach Schuhen geguckt, die in etwa so ähnlich dem nahe kamen, was der sich da so vorgestellt hatte. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Geschäfte sie durchlaufen haben. Es waren eine ganze Menge. Und keins gefunden. Und es wurde schon spät, kurz vor Ladenschluss. Und da stehen sie vor einem Geschäft. Und da sieht derjenige in dem Geschäft, im Laden, einen Schuh und sagt, den möchte ich gerne anprobieren. Sie gehen in den Laden rein. Aber der passte erst nicht. Und die Verkäuferin hat dann bergeweise nochmal Schuhe angeschleppt, um eine gute Lösung für den Mann zu finden. Die Sache ist die, es war schon Ladenschluss. Ging schon weit drüber hinaus. Und dann sagt mein Bekannter zu der Frau, gell, Sie sind die Eigentümerin von diesem Laden, oder? Wie kommen Sie denn da drauf? Fragt sie dann zurück. Naja, Angestellte hätten schon längst den Laden dicht gemacht. Sie aber sind noch da und versuchen für uns eine Lösung zu finden. Das ist der Unterschied zwischen einem Owner, einem jemand, der etwas besitzt, einem Unternehmer und einem Angestellten. Der Angestellte hat seine persönlichen Interessen im Vordergrund. Bitte versteht mich jetzt nicht falsch. Ich will jetzt nicht von allen, die im Verkauf arbeiten, gesteinigt werden hinterher. Okay? Ich habe vollstes Verständnis auch für Ladenschlusszeiten. Ich muss ja ganz vorsichtig sein. Ne? Aber es geht mir um die Idee dabei. Versteht ihr? Ja, also, es geht so um so eine Grundhaltung. So Leader übernehmen Verantwortung und übernehmen Initiative. Sie entwickeln Strategien. Sie setzen Standards. Und vor allen Dingen, ein ganz wichtiges Leadership-Prinzip ist, Leader inspirieren und befähigen, andere mitzukommen, mitzugehen, Teil davon zu sein, über sich selbst hinauszuwachsen. Eins der größten Freuden in meinem Leben und in meinem Dienst ist, wenn ich sehen kann, wie Leute sich mitnehmen lassen, wie sich Leute inspirieren lassen, sie aufstehen und plötzlich anfangen, Dinge zu tun, wo sie vorher geglaubt haben, das könnten sie nicht tun, und über sich hinauswachsen. Das ist das Herz eines Leiters. Er möchte Menschen inspirieren und befähigen, über sich hinauszuwachsen. So, ganz viel, ich gehe einfach schnell durch, will zum Abschluss kommen. Leader navigieren Prozesse, wollen Resultate sehen, lassen sich nicht entmutigen. Das ist nochmal eine starke Leadership-Qualität. Leader lassen sich nicht entmutigen. Ja, sie kennen ihre Kraftquelle, sie kennen ihre Leidenschaft, sie entwickeln immer wieder Perspektiven und sie lassen sich nicht entmutigen. Sie können Spannungen aushalten. Gerade wenn Probleme da sind, Schwierigkeiten da sind. Leader sind Menschen, die Spannungen aushalten und trotzdem Lösungen suchen. Sie sehen Probleme nicht als Widrigkeiten. Wenn dann so typische Situation, einer ist da, der bringt eine gute Idee rein und sofort kommen zwei oder drei Leute, die dir erklären, warum das nicht geht. Kennst du das? Kennst du solche Meetings? Ja, das sind gute Mitarbeiter. Leader sagen, okay, es gibt die Widrigkeiten, aber wir suchen die Lösung. Es gibt nämlich eine, garantiert. Ja, das macht Leadership aus. Leader suchen Lösungen und Leader gestalten Beziehungen. So, was machen wir jetzt damit? Es kommt natürlich die Frage der Fragen. Wer will ein Leader sein? Und bevor du jetzt unruhig auf deinem Stuhl hin und her rutschst, also keiner von euch muss jetzt gleich ein Nelson Mandela oder sowas werden, okay? Auch Gandhi nicht. Und du musst auch kein Jesus werden. Auch wenn Jesus dich gerne umgestalten möchte in sein Bild. Aber das ist ein anderes Thema jetzt, okay? So, überleg einfach mal, ich habe jetzt so eine ganze Reihe Seiten so anklingen lassen, angespielt. Welche Seite ist jetzt in dir ins Schwingen gekommen? Und dann fokussiere dich genau auf diese Seite, diesen Aspekt. Und überleg dir, was mache ich jetzt mit diesem Aspekt, der jetzt gerade in mir zum Schwingen geraten ist. Und was könnte mein nächster Schritt sein? Wir brauchen Leader, wir brauchen Menschen, die Verantwortung übernehmen und Initiative ergreifen. Ich finde es manchmal so krass in unserer Gesellschaft. Wir haben ja wirklich die ganze Palette. Wir haben die einen, die legen sich für den Klimaschutz auf den Boden und die anderen schmeißen ihren Müll einfach auf die Straße. Ich finde das so krass. Versteht ihr? Ich habe es gerade die Tage wieder gesehen. Jemand lief mit so einem Plastikbecher hier vor der Haustür. Lief mit so einem Plastikbecher, hat da getrunken und schmeißt den Becher einfach hinter sich. Und ich denke, habe ich das wirklich gesehen, was ich gerade gesehen habe? Ich war völlig geschockt. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, wir brauchen eine tiefgreifende Veränderung. Wir brauchen Menschen mit diesem Leadership Spirit, mit dieser Leadership Haltung, mit dem, was dir anvertraut ist, etwas zu machen. Und ich möchte dich einladen, wenn du jetzt darüber nachdenkst, es wird jetzt nochmal ein bisschen herausfordernd für den einen oder anderen, aber das ist okay. Ich hoffe, du kannst dich darauf einlassen. Es gibt nämlich einen interessanten Gedanken von Paulus, 1. Korinther 9, Vers 24, folgende. Ihr wisst doch, wie es ist, mit jemand, der in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es genau wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Athleten tun es für den Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich und für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert. Und ich kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel das nicht aus den Augen verliert. Es geht um meinen Lebensstil. Es geht um diese Grundhaltung. Ich verstehe, dass mir etwas anvertraut wurde. Es geht um die Haltung, dass ich sage, okay, ich habe die Aufgabe, aus dem, was mir anvertraut ist, etwas zu machen. Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen. Es geht darum, mit wachen Augen durchs Leben zu gehen, offen zu sein für Bedürfnisse und Nöte in meiner Umgebung. Wo kann ich dienen? Wo kann ich eine Lösung bringen? Wo kann ich einen Trost bringen? Wo kann ich jemand unterstützen? Und es geht darum, wirklich das ganze Leben darauf auszurichten. Ich habe eine Berufung zu erfüllen. Ich bin nicht hier für mich selber. Die Sehnsucht von Jesus ist die Sehnsucht, dass sein Reich auf diese Erde kommt. Das, ihr Lieben, ist unser Auftrag und das bedeutet Leadership. Zum Abschluss, Leader brauchen drei Dinge. Ich nenne es mal DFL. Hat nichts mit der neuen Champions League zu tun oder sonst was. Leader brauchen DFL. Okay, was brauchen Leader? Ah, geht doch, gut. Ja. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, was das ist, gell? Wollt ihr es wissen? Wirklich? Wirklich, wirklich? Wirklich, ehrlich und wahrhaftig wahr? Leader brauchen DFL. D für Demut. Wenn du den Text von Jesus verstehst, wer der Größte sein will, dann verstehst du das. Leader brauchen Demut. Demut führt zu Dankbarkeit. Demut und Dankbarkeit führt zur Wertschätzung für das Leben. Eine Grundbedeutung von dem Wort Autorität ist eigentlich Leben fördern, Dinge wachsen lassen. Und Lieder verstehen, haben diese Wertschätzung für das Leben und sind dankbar und sind demütig. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung für Lieder. Lieder, F steht für Fokus, DF, Fokus. Lieder entwickeln eine Vision und lassen sich von diesem Fokus nicht abbringen. Und schließlich L für Liebe. Lieder brauchen Liebe und Leidenschaft. Das ist die Antriebskraft, der Antriebsstoff, der sie antreibt. DFL. Demut, Fokus und Leidenschaft. Demut, Fokus und Leidenschaft. Und ich möchte uns jetzt einfach einladen. Ja, schließ rücklich mal für ein paar Augenblicke die Augen. Schau innerlich auf Jesus. Ich habe heute erklärt, warum uns das Thema Leadership so wichtig ist. Dass wir gerne investieren, um Menschen in ihrem Leadership-Wachstum zu unterstützen. Und ich hoffe, du hast verstanden, dass Leadership für uns nicht eine Position ist, ein Titel, den niemand trägt, sondern eine Funktion. Und ich finde es großartig, wenn du mitnimmst heute Morgen, dass du verstehst, Leadership ist zu jedem Zeitpunkt und jeder Position und jedem Alter in meinem Leben etwas, was ich lerne zu entwickeln und zu leben. Und jetzt kommt die Frage, was ist dein nächster Schritt, um deine Leadership weiterzuentwickeln? Und ich denke jetzt gerade an das Kreuz. Ich habe mir die Woche nochmal richtig viele Gedanken um das Kreuz gemacht. Ich habe mir Gedanken darum gemacht, dass Paulus sagt, dass das Kreuz eine Kraft ist. Nicht einfach nur ein Symbol, eine Kraft. Die Frage ist, welche Kraft? Was macht diese Kraft? Das Kreuz ist die Kraft der Versöhnung. Und ich weiß nicht, was dein Thema hier heute Morgen ist. Und jeder hat eins. Jeder hat eins. Und ich musste ehrlich sagen, ich habe es gebraucht diese Woche. Ich habe es gebraucht, diese Kraft der Versöhnung. Dass mein Herz und Fragen, die ich hatte, durch die Kraft des Kreuzes Versöhnung erfahren würden und ich zur Ruhe kommen kann. Über welche Fragen musst du zur Ruhe kommen? Wo sind Fragen oder Gedanken oder vielleicht auch negative Erfahrungen in Sachen Leiterschaft, die in dir Versöhnung brauchen? Wo du zur Ruhe kommen musst, loslassen musst, Heilung erfahren musst. Lieder haben Macht. Und leider geschieht es auch, dass Menschen durch Leiter verletzt werden. Ich habe auch in meinem Laufe meines Leiterlebens Menschen verletzt. Wir sind Menschen. Und ich bin durch andere Leiter verletzt worden. Und vielleicht geht es heute Morgen auch gerade noch mal um diesen Punkt in deinem Herzen. Gott möchte dir ein neues Bild von Leadership geben, aber da braucht es Versöhnung in deinem Herzen. So schau auf die Kraft des Kreuzes. Die Kraft des Kreuzes versöhnt dein Herz mit dem Herzen Gottes. Und so kann Gott anfangen, mit seinem Herzen dein Herz zu berühren, zu umwerben, aufzuweichen, zu durchdringen, zu heilen, zu erneuern und auszurichten. Und wenn du hier bist heute Morgen, du hast Gott noch nie dein Herz geöffnet. Dann möchte ich dich ermutigen, dass du Gott heute Morgen dein Herz öffnest. All jenen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Es braucht deine Entscheidung, denn die Liebe braucht die Freiwilligkeit. Okay? So möchte ich dich einladen heute Morgen. Egal an welchem Punkt du stehst, ob ganz am Anfang, du hast Gott dein Herz noch nie geöffnet, dann tu es jetzt. Sag es ganz einfach zu Gott. Sag zu Gott: Gott, hier bin ich, ich öffne dir mein Herz. Wenn dein Herz zu ist aufgrund von negativen Erfahrungen, vielleicht heute gerade im Bezug auf Leiter und Leiterschaft, dann möchte ich dich einladen zu sagen: Gott, ich lasse los, ich halte dir mein Herz hin, ich danke dir für das Kreuz, für die Kraft des Kreuzes. Und ich empfange Versöhnung, Versöhnung in meinem Herzen, ich empfange die Heilung, Heilung meines Herzens und ich empfange neue Perspektive. Und für alle von uns bete ich, Gott, dass du durch deinen guten, heiligen Geist uns eine frische, neue, lebendige, motivierende und inspirierende Perspektive von dem Leadership gibst. Dass wir hineinwachsen in das, was du für uns vorbereitet hast. Ich danke dir dafür. Gott, du bist einfach großartig. Ich liebe dich. Und ich liebe dein Haus. Gott, und wir danken dir für die Ehre und dieses Privileg, dass wir dein Königshaus mitbauen dürfen.